Ich halte es für sinnvoll, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit Professor Ulrich Schneckener. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Professor Dr. Ulrich Schneckener ist seit September 2009 Professor für internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforscher an der Universität Osnabrück. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und Spezialist für internationale Beziehungen. Seit 2016 ist er außerdem Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Friedensforschung. Seit einem Vierteljahr leben wir nun mit einem Krieg in Europa. Und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, um mit Professor Schneckener über Friedenssicherung und Friedensforschung zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Schneckener. Schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
Ja, ich freue mich auch.
Sehr schön. Dann starten wir. Sie haben ja spannende Vorlesungen an der Hochschule, an der Universität Osnabrück. Jetzt in diesem Semester ist eine Ihrer Vorlesungen praktische Vorgehensweisen in der Friedensförderung. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein Stück weit mal erklären, was genau das bedeutet und was die Vorlesung beinhaltet?
Naja, es geht letztlich in der Friedens- und Konfliktforschung immer um zwei zentrale Fragen, nämlich zum einen, wie können wir Frieden erhalten, erreichen und auch fördern? Und das ist ja nichts Selbstverständliches. Frieden ist ja nicht garantiert, wie wir ja gerade erleben, sondern darum muss man sich ja permanent bemühen. Und die andere große Frage ist eben, wie können wir Konflikte, gesellschaftliche Konflikte, aber auch internationale Konflikte, die bis zu einem gewissen Grad auch unvermeidbar sind, wie können wir die auf konstruktive Weise bearbeiten, regeln, lösen. Und dazu entwickeln Friedens- und Konfliktforscher verschiedene Ansätze, Vorgehensweisen. Einer der bekanntesten sind natürlich sowas wie Friedensvermittlung, also Mediationsprozesse, Verhandlungsprozesse, jetzt ganz konkret bei Friedensprozessen. Aber auch breitere Ansätze, die dann diskutiert werden unter dem Stichwort Friedensförderung oder im Englischen Peacebuilding, die also sich darum kümmern, wie ein Frieden entwickelt werden kann, erhalten werden kann, insbesondere in Nachkriegskontexten. Da geht es auch um so Fragen wie Versöhnung, um Fragen des zivilgesellschaftlichen des Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft, Aufbau von politischen Institutionen, aber auch ökonomische und soziale Entwicklung. Also das heißt, das ist ein sehr breites Feld, das im Bereich der Friedensförderung adressiert wird. Und da gibt es eben dann auch verschiedene Praxisfelder, die sich entwickelt haben, wo also heute sehr viele internationale Organisationen, aber auch vor allen Dingen Nichtregierungsorganisationen unterwegs sind. Das reicht, ist die ganze Bandbreite von der humanitären Hilfe über die Entwicklungspolitik bis eben hin in die offizielle Diplomatie, aber eben auch verschiedene spezialisierte NGOs oder andere Agenturen, die auf diesem Feld der Friedensförderung unterwegs sind.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, heißt ja Friedensförderung nicht zwingend, dass gerade ein Konflikt im Gange sein muss, sondern dass tatsächlich Friedensförderung auch was Fortwährendes ist, womit sich die internationalen Beziehungen, die diplomatischen Bemühungen der Staaten permanent befassen, oder?
Ja, das ist eine Daueraufgabe. Mhm. Also sagen wir mal, für die internationale Politik ist es eine der zentralen Aufgaben, sowas wie den internationalen Frieden eben zu sichern, zu erhalten. Und das heißt, es gibt also auch eine ganze Reihe von Ansätzen, die so eher auf der strukturellen Ebene angesiedelt sind. Also das betrifft sowas wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, entsprechende internationale Vertragsregime in diesen Bereichen, aber auch alles, was mit Kooperation zu tun hat, was mit internationaler Entwicklungspolitik zu tun hat. Denken Sie an die SDGs, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die einen ganzen Katalog aufmachen, wie sich eigentlich die Menschheit entwickeln sollte. Und fast alle dieser Ziele haben explizit oder implizit einen Bezug zum Thema Frieden.
Mhm. Was mich schon immer umgetrieben
hat. Also das heißt, ich wollte, ich wollte nur sagen, das heißt, da sehen Sie, dass es also ein ganze, sozusagen auf dieser Makroebene, das Thema Frieden eigentlich ständig und überall mitgeführt wird.
Mhm. Was für mich immer schon spannend war, ist die Frage, wie viel Kenntnisse braucht man eigentlich über einen Konflikt, um am Ende zu einer friedlichen Lösung zu finden? Also sprich, wie wichtig ist eine historische Einordnung, wie wichtig ist zu verstehen, wie die letzten 10, 50, 100 Jahre in einem Staat beispielsweise waren, wer sich wie und mit wem auseinandergesetzt hat. Ist es tatsächlich eine Grundvoraussetzung, diese Kenntnisse zu haben und den Rahmen zu haben, um irgendwann zu einer friedlichen Lösung zu kommen? Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal den fortwährenden Konflikt Palästina-Israel anschauen, wie wichtig ist dann wirklich, den gesamten Kontext über die letzten vielen Jahre zu sehen?
Ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also wenn man jetzt von außen an einen solchen lokalen, regionalen Konflikt herangeht, dann kommt man, glaube ich, ohne eine solche sehr vertiefte regionale Expertise, Kenntnis auch der historischen Zusammenhänge, kommt man nicht aus. Ja? Gleichwohl ist gerade dieses Thema der Konfliktgeschichte immer ein hochbrisantes, problematisches, weil ja jede Konfliktpartei gewisserweise ihre eigenen historischen Narrative bildet. Und oft ist die Konfliktgeschichte und die Art und Weise, wie diese Konfliktgeschichte von den Konfliktparteien verstanden wird, wie sie auch teilweise eben eingesetzt wird, auch sozusagen aktuell eingesetzt wird in dem Konflikt, ist ja oft Teil des Problems. Ja, also es gibt ja eben über diese Konfliktgeschichte vermitteln sich unterschiedliche Wahrnehmungen. Warum haben wir überhaupt diesen Konflikt miteinander? Wer hat eigentlich wem wann was in der Vergangenheit angetan? Und so weiter. Das sind alles Dinge, die muss man, wenn man von außen rangeht, kennen, muss man wissen. Man muss die Position dieser Konfliktparteien kennen. Man muss aber auch verstehen, welche Bedeutung Geschichte in der aktuellen Auseinandersetzung, gerade jetzt beispielsweise Israel-Palästina eben hat.
Mhm. Jetzt wären wir vielleicht mal ein bisschen konkreter. Sie haben ja auch gerade eine Vorlesung, fast schon hellseherisch in Ihrer Planung, Putins Kriege. Und wenn man jetzt anschaut, was es in den letzten Jahren so für Kriege von Seiten Russlands gegeben hat gegen andere Länder, zum Beispiel während der Paralympischen Spiele 2014, die Annexion der Krim, der Tschetschenien-Konflikt und so weiter. Wie wichtig ist eben auch die Konfliktherde an anderen Stellen von sozusagen zu kennen, die Putin aufgemacht hat, um jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine einordnen zu können?
Ja, in der Tat. Man muss da, glaube ich, sich ein Gesamtbild machen und auch sich die Entwicklung anschauen über die letzten 10, 15 Jahre, wie sich eben Russland, wie sich insbesondere das System Putins entwickelt hat. Also wenn ich jetzt Putin sage, meine ich jetzt eher eigentlich ein Regime, nicht nur eine einzelne Person. Und da können wir eben schon eine gewisse Kontinuitätslinien feststellen, wie eben das Regime einmal nach innen repressiver geworden ist und nach außen aggressiver aufgetreten ist. Und ich denke, 2014 war da wirklich der entscheidende Punkt. Man kann das noch länger zurückverfolgen. Wir hatten 2008 ja die Intervention Russlands in Südossetien, also in dieser abtrünnigen Region sozusagen in Georgien. Das ist ein länger zurückreichender Konflikt, aber 2008 eskalierte er nochmal erneut, was zu einem Einmarsch der russischen Armee in Georgien führte. Und dieser Konflikt konnte dann zum Glück damals nach wenigen Tagen einigermaßen beigelegt, eingefroren werden. Aber da deuteten sich bereits an, dass Russland bereit ist, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft auch zu militärischen Mitteln zu greifen, um eigene Interessen, gegebenenfalls auch territoriale Interessen, durchzusetzen.
Wie ist es in Ihren Augen, wie schaut das aus mit dem Lerneffekt? Also kann man aus dem Georgien-Konflikt damals 2008 eben auch Maßnahmen und Strategien ableiten, die auch heute vielleicht hilfreich sein könnten, um den Russland-Ukraine-Konflikt zu beenden?
Ich glaube, das bringt nicht so viel, weil der Krieg, den wir ja im Moment haben, doch ganz andere Ausmaße und einen ganz anderen Umfang angenommen hat. Wir haben es ja jetzt mit dem Versuch einer flächendeckenden Invasion in die Ukraine zu tun, also mit einem mit einem großräumigen Krieg, der nun jetzt schon Monate anhält, erhebliche Opfer gefordert hat, insbesondere auch natürlich auf ukrainischer Seite zu einer erheblichen Fluchtbewegung geführt hat, zu einem unglaublichen Ausmaß an Zerstörung geführt hat. Also das heißt, wir haben hier schon eine ganz andere Dynamik, einen ganz anderen Kriegsverlauf, als wir das seinerzeit hatten. Also wo es sozusagen stärker um eine begrenzte Form der Kriegführung ging und es auch gelang, relativ schnell diese Dynamik wieder in gewisser Weise einzudämmen, ohne dass man den damaligen Konflikt wirklich gelöst hätte. Ja. Und so ähnlich war es ja 2014 mit dem Krieg im Donbass. Auch da ist es gelungen, obwohl dieser Krieg damals 2014 im Donbass, der war schon wesentlich heftiger als das, was wir 2008 gesehen haben. Aber auch damals ist es einigermaßen gelungen, über Verhandlungsformate diesen Konflikt zu deeskalieren. Man hat diesen Konflikt ja auch nicht gelöst, sondern man hat ihn deeskaliert. Ich würde sogar sagen, man hat ihn nicht mal eingefroren, weil das ist bei uns in der Öffentlichkeit oft untergegangen. Seit 2014 in den rund um die besetzten Gebiete im Donbass eigentlich eine permanente, latente Kriegssituation geherrscht hat, bei dem es also ständig zum Einsatz von Waffen kam, immer wieder Opfer zu beklagen waren. Wenn man die Berichte der OSZE dazu liest, also es gab ja eine Beobachtermission dort, die haben eigentlich täglich über Verstöße gegen das Minsk-Abkommen berichtet, Verstöße, die also auch von beiden Seiten ausgingen. Und von daher ist dieser Konflikt zwar deeskaliert worden nach 2014, aber eben nicht in irgendeiner Form jetzt gelöst oder sagen wir mal in einer Form eingefroren, dass man sagt, es gibt sozusagen keine gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr.
Also genau, es gab kein Ende der Gewalt und ja auch nie in irgendeiner Weise eine Lösung, die für beide Seiten eben auch nicht nur akzeptabel, sondern eben auch gut war. Das ist ja tatsächlich bei uns in der Wahrnehmung seit 2014 in meinen Augen wirklich sehr eigentlich hinuntergefallen, nachdem so die erste Aufregung 2014 abgeflaut ist.
Richtig. Also ich denke, das ist in der Tat auch vielleicht etwas, was wir uns ankreiden müssen, dass wir vielleicht nicht so genau hingeschaut haben mehr nach 2014. Also wir jetzt in Deutschland, sage ich mal, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Und 2014 ist es zwar gelungen, diese von mir beschriebene Deeskalation durchzuführen, aber es gab von insbesondere auch Seiten Moskaus, also des Kremls, ja nie ein ernsthaftes Interesse, diesen Konflikt wirklich in irgendeiner Form zu lösen, beizulegen, weil dieser Konflikt also ein Instrument war, ein Machtinstrument in der Hand des Kremls, um die Entwicklung in der Ukraine zu stören, möglichst auf Dauer auch zu stören. Ja, also das heißt, auf russischer Seite bestand kein wirkliches Interesse, diesen Konflikt zu lösen. Man konnte eigentlich sehr gut damit leben, dass man da also einen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden, wenn man so will, hatte. Einen ungeklärten Zustand auch dieser Separatistengebiete, die ja von Russland dann weitgehend alimentiert worden sind. Und das diente eben dazu, einen Einfluss auf die Ukraine, auf die ukrainische Politik zu nehmen, weil man in Moskau ja sehr unzufrieden war, geradezu entsetzt war über die Entwicklungen, die die Ukraine seit 2014, also mit dem Maidan, genommen hat. Und man ja glaubte 2014, dass es so etwas wie einen Anti-Maidan gibt, der sich aus Teilen, also aus Teilen der ukrainischen Bevölkerung, also insbesondere in der Ostukraine, von denen ausgehen würde, den man so ein bisschen unterstützen müsste und es dann zu so einem Anti-Maidan-Aufstand kommt und insofern sozusagen Moskau wieder mehr Kontrolle über die ukrainische Politik gewinnt. Diese Vorstellung ist damals gescheitert. Also es gab ja auch Versuche in Odessa und in Kharkiv entsprechende Gebäude zu besetzen, sowas Ähnliches, was dann im Donbass geschehen ist. Und das ist gescheitert damals, da hatte man sich in Moskau verkalkuliert und dann blieb letztlich dieser Krieg in der Donbass-Region, in diesen, das Ergebnis waren diese besetzten Gebiete, die dann wie so eine Art Faustpfand in den letzten Jahren von russischer Seite genutzt wurden. Auf ukrainischer Seite ist die Situation etwas komplizierter, weil man natürlich eben nie akzeptiert hat, dass diese Separatistengebiete sozusagen für sich einen eigenen Status beanspruchen in gewisser Weise. In Minsk ist ja vorgesehen, dass es so etwas wie eine selbstverwaltete Region geben sollte. Allerdings auf der Grundlage ukrainischer Gesetze und auch auf der Grundlage von Wahlen nach ukrainischem Recht. Und das sind alles aber Schritte, die sind letztlich nie umgesetzt worden. Die ukrainische Politik, die ukrainische Regierung war auch mit dem Minsk-Abkommen nie wirklich zufrieden, weil viele ihrer Interessen sich dort eigentlich nicht wiederfinden, sondern aus ukrainischer Sicht ist es ein Abkommen, das sehr stark eher den russischen Interessen entsprochen hat.
Also okay, dann ist ja Abkommen tatsächlich in dem Fall fast ein schwieriges Wort, weil ein Abkommen ja vielleicht auch auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. Und in dem Fall war der Lösungsvorschlag ja so von der Ukraine tatsächlich nicht akzeptiert. Und das ist ja auch aus heutiger Sicht natürlich mit dem heutigen Konflikt eine der großen Herausforderungen, wie man hier wirklich auch wieder rauskommt aus der Kriegssituation, in dem wirklich auch beide Seiten vielleicht ein Stück weit ihr Gesicht wahren, ist natürlich immer schwierig, wenn ein Aggressor einen anderen so überfällt, aber wo eben tatsächlich eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten gefunden wird. Und vielleicht nähern wir uns jetzt mal der heutigen Kriegssituation. Wir haben einen Krieg, der seit dem 24. Februar 2022 leider tobt, wo Russland die Ukraine überfallen hat. Und Sie haben schon im März gesagt, dass dieser Krieg eben nicht nur die Ukraine und die Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, sondern ganz Europa und natürlich auch über die Zukunft Europas entscheidet. Wie würden Sie die Situation aus jetziger Sicht, wir zeichnen hier auf am 9. Juni, wie würden Sie die Situation heute einschätzen?
Ja, leider bin ich nicht sonderlich optimistisch über die, was die weitere Entwicklung angeht. Denn wir sehen ja jetzt, dieser Krieg geht länger, auch länger als das der Aggressor vielleicht selbst kalkuliert hatte. Das hat einmal natürlich mit dem ukrainischen Widerstand zu tun, der ja doch erheblich ist, was auch offensichtlich der Aggressor nicht so ganz auf seiner Rechnung hatte. Und dieser Krieg hat sich jetzt, wenn man so will, gewisserweise festgefahren, wobei wir ja im Donbass, in der Donbass-Region jetzt auch sehen, dass die russische Armee, wenn auch langsam, aber doch eben unter großer Zerstörung auch der Infrastruktur und dem Leid gegenüber mit Blick auf die Zivilbevölkerung territoriale Gewinne macht, von dem man aber nicht genau weiß, ob die russische Armee diese Gebiete wird halten können. Also dieser Krieg wird uns leider noch länger beschäftigen, weil im Moment die Perspektiven für eine Verhandlungslösung, wie immer die dann genau aussehen soll, die sehe ich im Moment die halte ich im Moment für sehr gering. Schlicht, weil ich denke, die russische Seite weiterhin darauf setzt, dass sie bestimmte Kriegsziele militärisch erreichen kann. Die Kriegsziele variieren jetzt immer so ein bisschen. Ja. Also man weiß nicht genau, sozusagen, wann eigentlich der Punkt erreicht wäre, der militärische Punkt erreicht wäre, wann man sich eben mit dem Eroberten gewisserweise zufrieden geben wird. Das wird natürlich trotzdem auf erheblichen, erbitterten ukrainischen Widerstand stoßen. Ja, das muss man natürlich sehen. Also es ist nicht klar, wann ein Punkt erreicht ist, an dem eine Seite oder beide Seiten sagen, so, jetzt müssen wir versuchen, auf anderem Wege zu einer wie auch immer gearteten Regelung zu kommen. Das ist im Moment leider nicht erkennbar. Für die Ukraine geht es um ihre Existenz, um das Überleben. Die ukrainische Seite wird nicht diese Gebiete kampflos der russischen Seite überlassen. Die jetzige Situation ist so, dass die ukrainische Seite versucht, durch den Widerstand, durch den Versuch auch mit Gegenoffensive wieder Gebiete zu gewinnen, was im Moment ja eher im Süden, in der Region Kherson partiell passiert. Ihre Verhandlungsposition, wenn es denn zu einem Verhandlungsformat kommen sollte, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Das ist im Moment, glaube ich, so das Hauptziel, das die Ukraine verfolgt, so lange Widerstand zu leisten, bis die andere Seite bereit ist zu substanziellen Verhandlungen. Denn die Gespräche, die es ja jetzt auch schon gegeben hat und die immer wieder punktuell geführt werden, da hat man ja nicht den Eindruck, dass die von russischer Seite mit einer gewissen Ernsthaftigkeit geführt werden.
Aber vielleicht gucken wir,
dass die eigentlich letztlich Teil der Kriegstaktik sind. Mhm.
Aber vielleicht nehmen wir dann gerade noch mal vorhin das Thema Abkommen wieder auf, das 2014, das Minsker Abkommen, was ja 2014 tatsächlich eigentlich nur dazu geführt hat, dass der Konflikt ein bisschen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist, dass es in unserer Wahrnehmung zumindest nicht mehr ganz so virulent war in den Nachrichten, aber was die Situation ja auf überhaupt keinen Fall geklärt hat. Und wenn wir jetzt mal anschauen, oder auch Sie aus Wissenschaftlerseite, was kann man denn aus eben der Situation 2014 vielleicht auch für diesen Konflikt tatsächlich lernen? Also was wäre Ihrer Meinung nach jetzt wirklich ein substanzielles Ergebnis, das man bräuchte, um jetzt wirklich auch zu einem Ende dieses Konflikts zu kommen? Weil dass es auf militärischem Wege passiert, ist ja vielleicht nicht so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen, aber ich halte das ja für nicht so wahrscheinlich, sondern es muss ja irgendwann tatsächlich wohl eher eine andere Lösung gefunden werden.
Ja, ich tue mir da schwer, jetzt Prognosen abzugeben, muss ich gestehen, weil im Moment haben wir noch diese militärische Logik. Und die Frage ist, wann kann die und wie wird die durchbrochen? Und den Punkt sehe ich eben im Moment noch nicht erreicht, gerade weil eben der Aggressor bisher keine Anstalten macht, zu signalisieren, ab welchem Punkt man sich eben überhaupt auf sowas wie Verhandlungen substanzieller Art einlassen würde. Und das andere Problem ist natürlich eben, dass auf der militärischen Ebene jetzt Fakten geschaffen werden, wo sich natürlich die Frage stellen wird, inwieweit die dann in solchen Friedensverhandlungen anerkannt werden sollen, oder inwieweit es eben auch bei den Friedensverhandlungen darum geht, dass Russland erobertes Territorium der Ukraine wieder an die Ukraine zurückgibt. Ja? Und inwieweit es da eine Bereitschaft in Moskau gibt. Ich glaube, das wäre ein Punkt, wenn also ein Signal aus Moskau käme, man sei auch bereit darüber zu sprechen, besetztes Territorium wieder an die Ukraine zurückzugeben, dann wäre das sicherlich ein Punkt, bei dem die Ukraine sich leichter täte, in solche Verhandlungen einzusteigen. Dieses Signal sehe ich aus Moskau aber auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, was wir sehen, sind ja Versuche, Vorbereitungen in den jetzt besetzten Gebieten, diese Gebiete stärker an Russland anzuschließen. Da werden ja erste Schritte gemacht, die Einführung der Währung, die Telefonverbindungen etc. pp. Es ist die Rede davon, dass es möglicherweise zu Abstimmungen in Anführungszeichen kommen soll, damit man also sowas wie ein Beitritt dieser Region zur Russischen Föderation vielleicht vorbereiten kann und so weiter. Also das geht ja alles in eine komplett andere Richtung. Also das ist ja nicht, dass man hier Gebietsgewinne hat, die man dann für Verhandlungen einsetzt, sondern das sind Gebietsgewinne, die man behalten will. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, aus ukrainischer Sicht eine extrem schwierige Ausgangslage, sich unter solchen Bedingungen überhaupt auf Verhandlungen einzulassen.
Mhm. Genau, ist für die Ukraine natürlich extremst schwierig und was aber auch natürlich eine erhebliche Schwierigkeit ist, natürlich die politischen Bemühungen des Westens der letzten Jahre und natürlich auch in der aktuellen Situation. Jetzt gab es ja von deutscher Seite und auch von anderen westlichen Ländern über Jahre das Bestreben, durch Wirtschaftspolitik und jetzt auch durch Sanktionen Putin zu zähmen, früher eben durch Wirtschaftspolitik auch Putin an den Westen ein Stück weit mehr zu binden. Meinen Sie, dass diese Strategie auf ganzer Linie oder zumindest teilweise gescheitert ist, durch wirtschaftspolitische Annäherung mit Russland in gutes Einvernehmen zu kommen?
Ja, sie ist offenbar gescheitert. Also ob sie auf ganzer Linie gescheitert ist, vielleicht so weit würde ich vielleicht nicht gehen, weil man natürlich nicht weiß, was passiert wäre, hätte man in den letzten Jahren eben bestimmte wirtschaftliche, insbesondere energiewirtschaftliche Projekte nicht betrieben, ob dann sozusagen das Verhältnis des Westens, insbesondere der Europäischen Union zu Russland nicht schon früher sehr stark eingetrübt gewesen wäre, also ob man nicht bestimmte Spannungen, die wir jetzt in brachialer Form erleben, ob man die eben nicht dann schon früher gehabt hätte. Also das Argument kann man natürlich machen, aber ist letztlich auch müßig, weil das ist so eine kontrafaktische Überlegung. Was wir jetzt sehen, ist etwas, wovor seit 2014 doch durchaus eine Reihe von Beobachter und Beobachterinnen, insbesondere aus der Osteuropa- und Russlandforschung, auch hierzulande gewarnt haben. Was aber in der deutschen Politik und auch in der deutschen Wirtschaft eher wenig beachtet oder wenig gehört wurde. Wir haben geglaubt, dass man über die insbesondere energiewirtschaftlichen Beziehungen mit Russland so eine Art von Interdependenz herstellt, also eine Art von wechselseitiger Abhängigkeit. Russland muss, das Putin-Regime muss diese Rohstoffe verkaufen. Das ist überhaupt eine der zentralen Einnahmen für das Putin-Regime. Man muss auch da die politische Ökonomie Russlands sehen. Es ist weitgehend ein Rentierstaat, der sich eben über den Verkauf solcher Rohstoffe finanziert und damit auch letztendlich sowas wie Wohltaten, soziale Wohltaten für die eigene Bevölkerung organisieren kann. Das war ja das Modell, mit dem Putin insbesondere in seiner ersten Amtszeit auch ja eine gewisse Popularität in der Bevölkerung hatte. Und durch die Pipeline-Struktur ist auch klar, wir sind im Prinzip hier in Westeuropa und in Osteuropa, Westeuropa, wir sind hier auch die zentrale Kundschaft für den Verkauf dieser Gas- und Ölressourcen. Und das ist sozusagen eine interdependente Situation. Man ist wechselseitig voneinander abhängig. Die müssen es verkaufen und wir brauchen es für unsere eigene Wirtschaft. Was man dabei aber übersehen hat, ist, dass aus der Perspektive Putins diese wechselseitige Abhängigkeit als einseitige Abhängigkeit verstanden wurde oder sich immer mehr diese Perspektive entwickelt hat, dass Putin gesehen hat, wie stark letztlich insbesondere Deutschland sich abhängig gemacht hat von russischen Energieressourcen. Und das wird in dem Moment zu einer Waffe, in dem Moment, wo sicherheitspolitische Fragen oder imperiale Fragen, hier in dem Kontext würde ich eher von imperialen Zielsetzungen sprechen, wirtschaftliche Fragen komplett überlagern. Also wenn die Wirtschaft dann nur noch ein Instrument für letztlich eine solche imperiale Zielsetzung wird, dann stimmt eben diese Interdependenzüberlegung nicht mehr. dann sind wir nicht mehr in der wechselseitigen Abhängigkeit, sondern dann kippt diese Wechselseitigkeit in eine Einseitigkeit zu unseren Lasten. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben.
Aber ist dann zum Beispiel Sanktionspolitik das Richtige, um Putin die Daumenschrauben anzulegen, und kann tatsächlich die Sanktion der Weg zum Frieden sein?
Nein, die Sanktion ist nicht per se der Weg zum Frieden. Ich denke, sind auch Sanktionen nicht gedacht. Es geht jetzt erstmal darum, mit den Sanktionen auf der russischen Seite die Kosten für den Krieg und auch für die eigene Kriegsführung zu erhöhen. Und damit eben der russischen Seite diesen Krieg letztlich in irgendeiner Form zu erschweren. Man sieht, das dauert, gibt es Sanktionen, die wirken sofort. Es gibt Sanktionen, die wirken erst mittelfristig und langfristig. Über bestimmte Sanktionen können wir jetzt im Moment noch gar nicht reden, weil wir so schnell aus der Abhängigkeit beispielsweise von Gaslieferungen nicht rauskommen und so weiter. Das heißt, die Sanktionen haben zunächst einmal eine ganz andere Zielsetzung, nämlich auf diesen Konflikt und auf die Kriegsdynamik Einfluss zu nehmen. Sie haben, glaube ich, jetzt noch nicht den Zweck, konkret Friedensverhandlungen zu befördern. Sie können dann ein Instrument sein, wenn es zu einer zu konkreten Verhandlungen kommen sollte. Sie können dann ein Instrument sein, wo man dann sagt, naja, wenn hier bestimmte Zugeständnisse von russischer Seite gemacht werden, dann können wir auch schrittweise aus bestimmten Sanktionen wieder raus. Ja, also dann können die Sanktionen genutzt werden, um eben entsprechende Kompromisse, Geschäft, ja, Bargaining, also sozusagen als Verhandlungsmöglichkeit genutzt werden, um eben Angebote zu machen und Gegenangebote dann durch eben Sanktionen, die man dann eben wieder zurücknimmt. Ja, aber das kann erst geschehen in einem solchen Setting, wo dann überhaupt über die Substanz einer möglichen Konfliktregelung gesprochen wird. Erst in so einem Kontext macht eine Rücknahme von Sanktionen dann auch Sinn.
Was ja wirklich spannend ist, wie komplex die Wege zum Frieden sind und was alles zu einer friedlichen Lösung beitragen kann. Und in dem Zusammenhang wird ja auch in Deutschland gerade wieder heftig diskutiert, inwieweit kann man mit Waffen Frieden schaffen. Was sagen Sie also dazu, wenn jetzt schwere Waffen, und der Ruf kam ja aus allen Parteien oder fast allen, an die Ukraine geliefert werden sollen? Wie sinnvoll ist tatsächlich die Lieferung von Waffen, um Frieden herzustellen?
Naja, das klingt zunächst mal natürlich paradox, aber ich würde sagen, in der Radikalität stimmen halt ja beide Sätze nicht wirklich. Also sowohl der Satz Frieden schaffen ohne Waffen als auch der Satz Frieden schaffen mit immer mehr Waffen oder mit schwereren Waffen.
Wie stimmt dann der Satz?
Ja, ich glaube, wir müssen schon einfach immer auf die jeweilige Konstellation schauen und um welche Art von Frieden geht es überhaupt. Ja, ich glaube, das sind alles Slogans. Das sind alles Slogans, die von politischen Bewegungen oder von der Friedensbewegung, aber dann eben auch vielleicht von politischen Parteien und so weiter genutzt werden. Letztlich führt das eigentlich nicht wirklich weiter, sondern man muss ja die Konstellationen sich anschauen. Und in der jetzigen Konstellation ist doch die Frage letztendlich ob der Westen jetzt diejenigen, die über schwere Waffenlieferungen entscheiden, ob es, inwieweit es sinnvoll ist, und ich halte es für sinnvoll, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen, damit eben diese Aggression, soweit es eben irgendwie geht, Einhalt geboten werden kann, weil nur das zu einer Situation führen kann, die entweder zu einer Veränderung in Moskau führt, also zu einer politischen Veränderung in Moskau führt, oder eben das jetzige Regime dazu zwingt, an irgendeinem Punkt zu sagen, ja, okay, wir sind jetzt bereit zu substanziellen Verhandlungen, bei der auch die bereits eroberten Gebiete wieder zur Disposition stehen. Also das ist das, was ich vorher gesagt hatte. Ja. Und das, glaube ich, lässt sich nur erreichen durch eine starke Ukraine. Das lässt sich nicht erreichen, wenn gesagt wird, na ja, gut, wir liefern da jetzt keine Waffen hin. Dann wird einfach die Eroberung von Teilen der Ukraine voranschreiten. Und die Bereitschaft auf russischer Seite, sich auf eine Verhandlungslösung einzulassen, die wird eher sinken. Warum sollte man das tun, wenn man doch in der Lage ist, jetzt eben weite Teile der Ukraine zu beherrschen, wenn man möglicherweise noch einmal einen Angriff auf Kiew unternehmen kann und sozusagen diese weitreichenden Kriegsziele, die Putin ganz am Anfang formuliert hat, dann vielleicht eben doch realisieren kann. Und wenn man das verhindern will, und ich glaube, ist nicht nur im ukrainischen Interesse, sondern ist es auch im europäischen Interesse, genau das zu verhindern, dann kommt man aus dieser Zwickmühle, aus diesem Dilemma nicht raus, dass man die Ukraine so ausrüsten muss, dass sie sich, soweit es geht und so gut es geht, verteidigen kann.
Aber würden Sie dann sagen, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr dann eben auch ein wichtiger Beitrag ist für Frieden und Sicherheit in Europa und ein Stück weit auch in der Ukraine?
Ja, gut, das ist ein bisschen eine andere Frage. Das hängt ja sehr davon ab, was mit den 100 Milliarden genau gemacht werden soll. Es gibt ja jetzt so eine Shoppinglist, wo jetzt sehr stark in verschiedene Rüstungsgüter investiert werden soll. Teilweise ist das auch eine nachholende Investition. Also es klingt jetzt wie so eine enorme Aufrüstung der Bundeswehr. In Teilen ist es das auch. Es ist auch sicher eine Modernisierung der Bundeswehr. In anderen Teilen ist es aber eigentlich, sind es eigentlich sich jetzt zu realisierende Investitionen, die eigentlich zum Teil schon länger anstehen, die auch zum Teil länger schon diskutiert worden sind, die in den schon vorherigen Regierungen diskutiert worden sind, wo man sich dann nicht hat einigen können, da bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Also insofern würde ich auch dieses 100 Milliarden Paket ein wenig relativieren. Das ist eine Menge Geld, ohne Zweifel. Ja, gerade wenn man jetzt meinetwegen aus dem Sozialbereich oder so kommt, oder wie ich aus der Wissenschaft, dann sind 100 Milliarden enorm viel Geld. Für eine Armee und für einen Verteidigungsetat ist das nach wie vor einigermaßen überschaubar. Denn die 100 Milliarden, das sind im Prinzip zwei Jahresetats des jetzigen Verteidigungshaushaltes. Ne? Ich will das nicht kleinreden, aber nur mal so in Relation. Mhm. Das heißt, das alleine wird wahrscheinlich gar nicht reichen, wenn man jetzt sagt, Europa, die NATO, aber auch die Europäische Union muss sich stärker auch Verteidigungsaufgaben widmen, solange jedenfalls wir in Russland eine solche Konstellation haben, wie wir sie im Moment haben. Ich meine, das ist natürlich auch noch eine große Unbekannte. Wie geht es in Russland und mit Russland selbst weiter? Denn dieser Krieg wird auch zu Veränderungen in Russland und in der russischen Gesellschaft führen. Wir wissen halt nur noch nicht, in welche Richtung. Ja, also das eine Szenario ist ja, dass es, dass dieser Krieg letztlich auch zum Ende von Putin führt in irgendeiner Form. Und dass es zu einer politischen Veränderung kommt, wo dann eben wieder andere Gespräche, Kooperationsformen und so weiter möglich sein können. Es kann aber auch sein, dass es innerhalb Russlands, und darauf weisen ja auch diverse Anzeichen hin, zu einer weiteren Verhärtung und Verschärfung auch nach innen kommt. Also die Reden von Putin, seitdem der Krieg begonnen hat, die er in Russland und an die russische Gesellschaft gehalten haben, die sind ja überaus beängstigend. Also wo er im Prinzip ja weitere autoritäre Schritte gegen jede Art von Opposition, gegen jede Art von abweichender Meinung angekündigt hat und wie er gedenkt, auch mit diesen Personen umzugehen. Ja. Und das heißt also, wir müssen auch natürlich immer im Blick behalten, wie wird die Entwicklung, welche Entwicklungen zeichnen sich in Russland ab? Und das wird auch eine Auskunft darüber geben, wie werden wir sowas wie europäische Sicherheit und europäische Verteidigung in Zukunft organisieren und denken.
Und das ist doch auch sicherlich natürlich schon einer der relevanten Punkte in der Frage, inwieweit die Lieferung von Waffen, der Einsatz von Waffen hier eben auch ein Weg in Richtung Frieden sein können, weil immerhin ist Russland eine Atommacht und da ist natürlich schon bei allem Verständnis und bei allem sicherlich auch Wesentlichen in der Entscheidung, die Ukraine mit Waffen zu versorgen von Seiten des Westens, immer auch die Frage, wie weit kann man tatsächlich gehen, auch als westliche Länder, wenn man eben weiß, auf der anderen Seite steht eine Atommacht, die in Europa sitzt und wo wir überhaupt nicht wissen, wie da weiterhin, ja, wie die Gesellschaft agieren wird, wie hoch die Risikobereitschaft Putins ist. Das ist doch tatsächlich schon ein bisschen eine Situation im Moment, die unkalkulierbar ist. Oder wie sehen Sie das aus Sicht der Friedensforschung?
Ja, das ist, da gibt es unkalkulierbare Risiken gewisserweise. Andererseits wird damit auch gespielt. Ja, also dass eben sich Putin jetzt so ein Madman-Image zulegt, ja, also nachdem man ihn jahrelang eben für doch irgendwie einen berechenbaren Geschäftsmann gehalten hat, mit dem man dann eben gewisse Geschäfte betreiben konnte, hat er jetzt eben sehr stark so ein, sich ein Image auch selbst zugelegt, auch durch, wenn man sich die Kriegserklärungen durchliest, dann deutet er das ja dort an mehreren Stellen auch an, dass er im Zweifelsfall auch bereit ist, zu Waffen zu greifen, die vorher in Europa noch niemand gesehen hat. So ähnlich ist ja das Zitat. Und das ist ja eine ganz klare Drohung, im Zweifelsfall auch mit Nuklearwaffen zu eskalieren. Das birgt aber auch für Russland erhebliche Risiken, wo natürlich die Frage ist, ob dann ein autoritärer Führer, ob dem das dann letztlich auch schon egal ist, dass er dann auch diese eingehen wird. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt einfach auf das Kriegsgeschehen schauen, da sehe ich im Moment überhaupt nicht, welchen Nutzen, welchen Sinn jetzt dort irgendwie sowas wie nukleare Waffen, auch taktischer Art, also sozusagen Gefechtsfeldwaffen, welchen Sinn das dort überhaupt machen sollte. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf diese Angstspirale einlässt und dann irgendwie gelähmt ist in dem, was man tut. Ich glaube, was wichtig ist, und so ist ja, glaube ich, bisher auch das Verhalten der Amerikaner und auch der NATO zu verstehen, dass man sagt, wir stehen auf dem Boden des Rechts auf Selbstverteidigung. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung. Und zu dem Recht auf Selbstverteidigung gehört auch, dass die Ukraine andere dabei um Unterstützung fragen darf. Ja, das ist also, es gibt das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Und in dem Maße, wie die Ukraine um Unterstützung fragt, leistet der Westen Unterstützung, ohne selbst sozusagen mit eigenen Personal dort in den Krieg einzusteigen. Ich glaube, da hat man sozusagen von westlicher Seite aus eine Linie markiert. Das ist auch ein Signal an Russland zu sagen, das ist unsere Linie. Und du haltst dich mal an deine Linien, ja, was jetzt den Einsatz Nuklearwaffen angeht. Ob diese Rechnung aufgeht am Ende, kann niemand sagen, ja. Aber ich sehe auch nicht so richtig, was die konkrete Alternative jetzt wäre, denn zu sagen, bei Haubitzen haben wir dann Atomkrieg, bei Panzerlieferungen haben wir dann Atomkrieg, bei Mitgliedschaft von Schweden, Finnland haben wir dann Atomkrieg. Das kann man ja dann immer weiter treiben. Und das würde ja sozusagen die Handlungsfähigkeit des Westens und auch jetzt beispielsweise der NATO erheblich einschränken. Und damit hätte man im Prinzip die Ukraine dann auch letztlich der Aggression preisgegeben.
Aber die Handlungsfähigkeit des Westens zu erhalten und ein Stück weit vielleicht auch noch den Handlungsspielraum zu erweitern, ist ja tatsächlich einer der wesentlichen Punkte auch der aktuellen Bemühungen. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz spannend, dass Deutschland ja Anfang des Jahres den G7-Vorsitz übernommen hat. Und die Bundesregierung hat sich in ihrem Programm das Ziel gesetzt, Fortschritt für eine gerechte Welt. Und da wäre für mich natürlich auch die Frage an Sie, die mich sehr interessiert, wie sehen Sie die aktive Rolle Deutschlands, die wir gespielt haben in den letzten Wochen, aber die wir zukünftig vielleicht auch spielen sollten, auch im Zusammenspiel mit den G7-Staaten, um eben auch zu einer friedlichen Lösung in dem Russland-Ukraine-Konflikt beizutragen?
Ja, ich denke, für die G7-Präsidentschaft Deutschlands spielt dieser Konflikt natürlich auch eine große Rolle, weil die G7 ja auch ein sozusagen Forum sind jetzt westlicher Staaten, um die eigene Politik abzustimmen, zu koordinieren, beispielsweise auch was Sanktionen angeht, dass das im G7-Rahmen beraten wird und man sich da abstimmt. Das wäre jetzt aber eher so eine operative Seite. Ich glaube, was jetzt die weitere Perspektive angeht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das richtet sich nicht nur an die G7, sondern das spielt sozusagen in anderen internationalen Kontexten auch eine Rolle. Und ich glaube, da dieser Frage nimmt sich ja die Bundesregierung auch an. Das sind natürlich die ganzen internationalen Implikationen, die dieser Krieg hat. Also wenn man jetzt daran denkt, dass wir in bestimmten Teilen der Welt in eine Nahrungsmittelkrise hineingeraten können. Ja, also diese ganze Frage der Getreidelieferungen aus der Ukraine, aber auch aus Russland in Regionen, die davon extrem abhängig sind. Das sind oft sowieso schon instabile Regionen, in denen es teilweise Regionalkonflikte gibt, die möglicherweise durch den Krieg gegen die Ukraine in Mitleidenschaft gezogen werden können, also indirekt, ja, und es eben auch zu Eskalationen andernorts führen könnte, also durch soziale Unruhen, durch Hungeraufstände und so weiter und so fort. Also solche weitergehenden Implikationen des Krieges, das betrifft eben sowohl dieser Nahrungs- und Lebensmittelbereich als auch eben der Energiebereich. Denn der Umbau der europäischen Energiepolitik, insbesondere auch der deutschen Energiepolitik, also die Reduzierung der Abhängigkeit Deutschlands von Russland, wird ja auch zu einer Veränderung auf den Energiemärkten führen, die nicht nur mit Vorteilen für alle verbunden ist, sondern unter Umständen mit erheblichen Nachteilen für andere Weltregionen. Und auch das muss sozusagen im Blick behalten werden. Und auch darum müsste sich die G7 aus meiner Sicht kümmern.
Wenn wir natürlich jetzt mal schauen, es muss ja Wege raus aus dem Konflikt geben. Wir hatten jetzt schon über Waffen gesprochen, über sanktionspolitische Maßnahmen. Und jetzt schauen wir nochmal einen anderen wichtigen Beitrag an, der aus der Konfliktsituation führen kann. Und das ist eben der Beitrag der Zivilgesellschaft. Sie hatten eben auch mal gesagt in einem Interview, dass den Frieden vor allem die Gesellschaft in einem Land erstreiten muss. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie sind die gesellschaftlichen Bemühungen derzeit schon erkennbar in der Ukraine, aber auch in Russland? Und gibt es da irgendeine Art von Friedensbewegung, die jetzt schon substanziell ist und einen Beitrag aktuell leisten kann?
Ich glaube, das ist unter dieser hocheskalierten Situation im Moment nur sehr schwer vorstellbar und darstellbar. Also ich denke, dass es in Russland gab es ja am Anfang auch Proteste gegen den Krieg, also insbesondere in den urbanen Zentren. Die sind sehr schnell zu einem Ende gekommen, auch durch eben die massiven staatlichen Repressalien. Und insofern jetzt auf eine Friedensbewegung in Russland zu hoffen, die praktisch an das eigene Regime appelliert, doch bitte mit dem Krieg aufzuhören, da würde ich jetzt nicht allzu viel Hoffnung investieren. Auf ukrainischer Seite besteht die Friedensbewegung, wenn man so will, bisher doch weitgehend darin, dass sich die Gesellschaft eigentlich enger zusammengerückt ist, dass auch Staat und Gesellschaft enger zusammengerückt sind, dass doch sehr breite Überzeugung vorherrscht. Also auch wenn ich mit ukrainischen Kollegen und Kolleginnen spreche, habe diverse Kontakte an ukrainische Universitäten hier. Es besteht doch eine sehr große Einigkeit darin, dass ein Frieden für die Ukraine nur möglich ist, wenn Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Und das bedeutet eben eine starke Verteidigungsbereitschaft der ukrainischen Gesellschaft. Und wir sehen das ja auch, dass hier ja nicht nur die ukrainische Armee kämpft, sondern dass es diverse Organisationen gibt, zivilgesellschaftlicher Art, die die Armee unterstützen. Das war übrigens 2014 auch schon der Fall. Ich meine damit jetzt nicht die freiwilligen Bataillone. Das ist nochmal ein anderes Phänomen, das übrigens 2014 stärker war, als das jetzt aktuell der Fall ist. Es gibt die Territorialverteidigung, wo sich viele Freiwillige auch melden. Und es gibt eben Organisationen, Hilfsorganisationen, die ukrainische Soldaten unterstützen, die Armee unterstützen. Es gibt Organisationen, die versuchen, die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Also die ganzen Küchen, die aufgebaut werden, um die Leute zu versorgen, die ihre Nächte in Bunkern verbringen müssen und so weiter. Also es gibt eine enorme Bewegung in der Zivilgesellschaft, in der ukrainischen Zivilgesellschaft, die überhaupt schon immer sehr aktiv gewesen ist. Also gerade, was wir beim Maidan gesehen haben und auch danach. Also die Organisationsfähigkeit der ukrainischen Zivilgesellschaft würde ich eben nicht unterschätzen. Aber die ist im Moment sehr stark auf diese Verteidigungsperspektive orientiert und nicht so sehr darauf, was sozusagen jetzt konkrete Schritte sind, wie eine mögliche Konfliktlösung aussehen könnte und so weiter. Also da sehe ich jetzt im Moment wenig Diskussionen oder Bewegung in irgendeiner Form, was aber auch nachvollziehbar ist, wenn man in der Weise angegriffen wird und erstmal sozusagen um Leib und Leben fürchten muss.
Wenn wir den Konflikt jetzt mal anschauen und gucken, wo finden wir vielleicht auch Parallelen zu anderen Konflikten? Wo würden Sie sagen, kann man aus der Vergangenheit einerseits Parallelen ziehen, aber vor allem, und das ist ja noch wichtiger, andererseits auch was lernen, wie andere Konflikte mit diplomatischen Möglichkeiten beigelegt wurden? Was wäre für Sie da tatsächlich der erste Schritt, wo wir hinschauen und was wir lernen können und wie wir auch als Bundesrepublik sicherlich und als westliche Länder einen Beitrag leisten können, um den Konflikt hier zu beenden, neben dem, dass hier Waffen geliefert werden, dass Sanktionen verhängt werden? Was sind die Möglichkeiten, die es noch gibt?
Es ist ganz nicht, also es ist immer gefährlich, nach Parallelen zu suchen, weil das immer in so eine Analogiefalle hineinführt, ne? Also, dass man einen konkreten Konflikt versucht zu parallelisieren mit einem historischen Fall, wo dann doch eben viele Faktoren anders gelagert sind. Also ich bin gar nicht gegen Vergleiche, also in einem wissenschaftlichen Sinne. Ja, vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen, sondern vergleichen heißt ja oft gerade sich mit den Unterschieden auseinandersetzen. So im landläufigen Gebrauch des Wortes Vergleich klingt ja immer so gleichsetzen an und dann verbieten sich bestimmte Vergleiche. Insofern ist das von der Methodik her immer mit, naja, gewissen Problemen behaftet. Und ich weiß auch nicht genau, welche Kategorie man hier greifen soll. Also es gibt natürlich eben andere, sagen wir mal, zwischenstaatliche Kriege. Wir haben ja einen Rückgang zwischenstaatlicher Kriege nach 1945, insbesondere nach 1990 erlebt. Aber es gibt natürlich prominente Fälle, wie beispielsweise der iranisch-irakische Krieg der 80er Jahre, was ein sehr lang anhaltender zwischenstaatlicher Krieg war, oder der äthiopisch-eritreische Krieg Anfang der 2000er Jahre. Das sind auch zwischenstaatliche Kriege gewesen. Bei beiden war allerdings die Situation so, dass internationale Organisationen wie zum Beispiel die Vereinten Nationen hier eine gewisse Rolle spielen konnten oder Regionalorganisationen eine gewisse Rolle spielen konnten, um auf die Konfliktparteien Einfluss zu nehmen und um eben mit Vermittlungsbemühungen mühselig, aber dann doch irgendwie zu irgendwelchen Lösungen zu kommen. Also sei es dann ein Abkommen oder ein Waffenstillstand zumindest und so weiter. Und meistens aber auch, dass territoriale Eroberungen zurückgenommen worden sind. Ja, also das ist eben auch oft dann bei diesen zwischenstaatlichen Kriegen ein Punkt, dass man versucht, zum Status quo ante zurückzukehren, also zu dem Ausgangspunkt, wo der Krieg seinen Ausgangspunkt genommen hat. So, wenn man das jetzt überträgt, kommt man aber genau in die Schwierigkeit hinein, die ich vorhin geschildert habe, dass ich eben noch nicht sehe, dass die russische Seite bereit wäre, zum Beispiel über sowas ernsthaft zu verhandeln, also die Rückgabe von erobertem Territorium. Und die andere Schwierigkeit liegt darin, dass mit Russland jetzt eben ein Akteur hier beteiligt ist, der gleichzeitig ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates ist. Das heißt also, diese Instanz des Weltsicherheitsrates und damit der Vereinten Nationen, die fällt hier als Rahmen und oder auch als Akteur für eine Konfliktlösung, für einen Verhandlungsprozess fast komplett aus. Genau das Gleiche gilt für die OSZE. Die Organisation ist auch im Prinzip komplett lahmgelegt und kann im Moment in diesem Konflikt keine Rolle spielen. Vielleicht kann die OSZE dann eine Rolle spielen, so ähnlich wie das 2014 war, wenn mal eine Friedensverhandlung stattgefunden hat und irgendwie eine Art von Lösung, eine Art von Abkommen da ist, das irgendwie überwacht werden muss oder so. Da könnte vielleicht die OSZE dann wieder eine Rolle spielen. Aber im Moment sozusagen gibt es wenig Akteure, die hier aus diesem Bereich in Frage kommen, um hier ja eine gute Vermittlerrolle zu spielen. Die andere Parallelität, die hier aufgezogen wird, ist ja, dass wir es eher mit solchen Eroberungskriegen, Großkriegen wie dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Ja, also dass wir hier eben Parallelen sehen, Ähnlichkeiten, so würde ich es mal nennen, im Aggressionsverhalten, die dann, wo ich dann eher sagen würde, ja gut, das erinnert dann teilweise an das wilhelminische Deutschland oder an das faschistische Deutschland. In beiden Fällen endete das ja mit der Niederlage des Aggressors. Ja, also in dem Moment, da haben sich alle anderen zusammengeschlossen, weitgehend, um eben diesen Aggressor letztendlich zu besiegen. So, das gilt natürlich insbesondere für den Zweiten Weltkrieg.
Wäre das aber Ihrer Meinung nach dann auch tatsächlich ein sehr wahrscheinlicher Weg, um diesen Konflikt hier irgendwann beizulegen, dass sich eben auch noch mehr Staaten, vielleicht nicht nur die westliche Welt, sondern auch China und andere Staaten dazu bekennen, Russlands Handlungsspielraum einzuschränken? Ist das tatsächlich dann vielleicht ein Fazit, dass es eben mehr noch weltweite Zusammenschlüsse bräuchte, um Russlands Aggression einzudämmen?
Ja, es bräuchte sicherlich noch mehr Druck es wäre sicherlich auch wünschenswert, wenn Akteure wie China, Indien, Südafrika hier ihre Positionen auch entsprechend überdenken würden. Allerdings, ich glaube, wir sind da an dem Punkt auch noch nicht, weil es hängt jetzt auch davon ab, wie weit die russische Seite bereit ist, jetzt diesen Krieg noch weiter zu eskalieren. Wir haben ja vorhin auch noch mal über andere Szenarien gesprochen. Sozusagen, wenn man jetzt in diesem Modell, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, bitte jetzt, Zweiter Weltkrieg denkt, wo es sozusagen einen Aggressor gibt und dann sich sozusagen der Rest der Welt mehr oder weniger gegen diesen Aggressor verbündet hat, dann hat das natürlich auch was mit der Schwere der Aggression zu tun. Ja? Also wenn jetzt eben dieser Krieg über die Ukraine hinaus zum Beispiel eskalieren sollte, dann würde ich vermuten, dass sich das Bilden von Gegenmacht, also gegen diesen Aggressor vorzugehen, dass da die Bereitschaft dann noch eher zunimmt. Ja? Mhm. Sozusagen das wäre jetzt also aber natürlich ein Worst-Case-Szenario, das sich dann niemand wünschen kann, selbstverständlich. Insofern, glaube ich, sind wir da in dem Bereich zum Glück noch nicht. Die Frage wird allerdings sein, welche Akteure jetzt eben überhaupt in der Lage sind, auf die russische Seite nochmal stärkeren Druck auszuüben, um hier die Bereitschaft zu erstmal einem Waffenstillstand zu fördern und auch dann zu einem Verhandlungsformat, bei dem es nicht nur darum gehen kann, dass Russland quasi die eroberten Gebiete mehr oder weniger konsolidiert, sozusagen annektiert, sich einverleibt und dann letztlich auf die nächste Gelegenheit wartet, um den Krieg gegen die Ukraine dann in Zukunft eben fortzusetzen. Ja, das kann ja nicht eine Perspektive sein, sondern die Perspektive muss ja sein, Russland dazu zu drängen, die Aggression zu beenden, sich aus Gebieten zurückzuziehen auch eben für Schäden aufzukommen, die angerichtet worden sind in der Ukraine. Also auch darüber wird zu reden sein. Und dann die Frage natürlich, wie kann eben eine Regelung zwischen der Ukraine und Russland aussehen, dass also die künftige Aggression verhindert. Da wird ja dann oft diskutiert, gibt es irgendwelche Sicherheitsgarantien und wer könnten denn diese Sicherheitsgaranten sein? Und da hat ja die Ukraine schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil 1994 bei dem Budapest-Abkommen, als die Ukraine sozusagen die sowjetischen Atomwaffen an Russland abgegeben hat, gab es ja Garantiemächte für die territoriale Integrität der Ukraine. Und einer dieser Garantiemächte neben USA und Großbritannien war eben genau Russland. Und im Prinzip ist ja das Budapest-Memorandum schon 2014 eben von Russland gebrochen worden. Das heißt, hier ist die Frage, welche anderen Garantiemöglichkeiten kann man auch organisieren, damit eben eine künftige Aggression oder ein Wiederauf Flammen eines solchen Krieges, wenn man ihn denn mal an irgendeinem Punkt gestoppt hat, dass das nicht eben in Zukunft dann einfach weiter passiert.
Ist zum Beispiel eine NATO-Mitgliedschaft ein Garantiemoment?
Eine NATO-Mitgliedschaft wäre natürlich etwas, weil das würde ja bedeuten, dass die NATO dann sagen würde, wir verteidigen auch bei einer künftigen Aggression dann die Ukraine in ihrem territorialen Zuschnitt. Und das wäre natürlich doch eine deutlich höhere Abschreckung für jeden Aggressor. Ja. So, die Frage ist, ob sich jetzt in so einem Verhandlungsformat jetzt dann die russische Seite darauf einlassen würde, weil das wäre ja nun genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die russische Seite erreichen wollte. Ja, nun hat Putin sehr oft das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Das war 2014 schon so. Und das ist jetzt in Teilen auch so. Ja, also siehe Schweden, Finnland, die in die NATO streben beispielsweise. Siehe jetzt verstärkte Anstrengungen der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden, eine stärkere Solidarisierung auch des Westens mit der Ukraine noch viel stärker, als es 2014 gewesen ist. Also das sind ja alles, wenn man jetzt das nur rein geopolitisch sieht, dann muss man ja sagen, Putin ist auch ein wahnsinnig schlechter Geopolitiker.
Was aber leider natürlich im Moment nicht dazu führt, dass es eine einfache und leicht umzusetzende Lösung aus diesem Konflikt gibt. Ich danke Ihnen schon mal sehr für die Einblicke, die unseren Hörerinnen und Hörern zumindest gezeigt haben, wie komplex es ist, in so einer Situation einen Weg rauszufinden und dass die Antworten oft nicht so schwarz und weiß sind, wie wir das alle sicherlich gerne hätten, um auch schnell wieder in Sicherheit und Frieden in Europa zu leben. Wir haben zum Abschluss immer eine Rubrik. Ich gebe Ihnen einen Satzanfang vor und Sie dürfen den Satz in einem Satz beenden. Das wäre total schön. Und wir starten. Ein positives Beispiel für nachhaltigen Frieden ist?
Ja, ich würde sagen, das deutsch-französische Verhältnis. Also wenn wir jetzt bei diesem zwischenstaatlichen Krieg bleiben, dann ist, glaube ich, wenn man sich die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich anschaut, mit drei kurz aufeinanderfolgenden Kriegen Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, und was sich dann danach entwickelt hat, nach 1945, dann ist das sicherlich ein Paradebeispiel für einen nachhaltigen Frieden.
Wenn Sie als Friedensforscher in dem Konflikt Russlands gegen die Ukraine jetzt eine Entscheidung treffen könnten, dann wäre das die Entscheidung für oder auch gegen?
Die Entscheidung wäre aus meiner Sicht für einen Regimewechsel in Moskau.
Sehr gut. Die UNO leistet für den Frieden?
Ja, eigentlich extrem wertvolle Arbeit. Sie wird oft unterschätzt. Sie wird oft politisch auch marginalisiert. Sie ist extrem abhängig davon, ob es einen handlungsfähigen Sicherheitsrat gibt, was wir im Moment nicht haben. Aber die Welt wäre ohne das UN-System an vielen Stellen sicherlich nicht friedlicher.
Der Friedensnobelpreis bedeutet?
Ja, ist eine wichtige symbolische Anerkennung und Auszeichnung. Und ich freue mich immer dann, wenn der Friedensnobelpreis an Personen oder Organisationen geht, die noch nicht so bekannt sind und die auf diese Weise, deren Themen auf diese Weise bekannter werden.
Weltweiten Frieden wird es?
Hoffentlich auch mal irgendwann geben. Aber das ist natürlich ein langfristiges Ziel und eine Aufgabe, an der ganz, ganz viele mitwirken müssen. Und wir müssen uns immer klar machen, dass Frieden eben eine Daueraufgabe ist, eine Dauerbaustelle. Und das gilt für alle Gesellschaften. Das gilt auch für die friedlichste Gesellschaft der Erde. Auch die muss sich jeden Tag neu Gedanken um ihren inneren sozialen Frieden machen.
Herzlichen Dank, dass Sie alle meine Sätze beendet haben. Ich weiß, dass die Aufgabe relativ komplex ist, das so runterzubrechen, zumal es in Ihrem Thema der Friedensforschung natürlich nie eine einfache Lösung geben kann. Das ist mir und den Hörerinnen und Hörern doch nochmal deutlich klarer geworden durch unser Gespräch. Am Ende habe ich natürlich aber trotzdem nochmal eine Abschlussfrage und ein Abschlussthema. Es gibt ja weltweit viele Konfliktherde, die wir haben, über die wir jetzt in der Kürze der Zeit natürlich überhaupt nicht sprechen konnten. Aber was ich nochmal ganz spannend finde, Sie haben ein Buch geschrieben über einen möglichen Grund für Konflikte, und zwar der Wettlauf um Ressourcen, Konflikte um Klima, Wasser und Boden. Und das würde mich zum Abschluss tatsächlich nochmal interessieren, wie stark sehen Sie diese Konfliktgründe auch als zukunftsweisend in den nächsten Jahren in Europa? Also wird das tatsächlich auch der große Konfliktherd sein in der Europäischen Union, in ganz Europa oder natürlich auch mit unseren Nachbarkontinenten?
Also diese Faktoren spielen jetzt schon bei vielen Regionalkonflikten in der Welt, im nahen Mittleren Osten, Subsahara-Afrika, teilweise auch Lateinamerika. Ressourcenfragen spielen jetzt schon überall eine starke Rolle, ohne dass man jetzt sagen kann, also da ist die Forschung etwas vorsichtiger, zu sagen, dass Ressourcen sozusagen unmittelbar zu Gewalt und Krieg führen, also Verknappung von Ressourcen oder auch Ressourcenreichtum sofort eben sich übersetzt in gewalttätige Konflikte. Aber es spielt eine Rolle und durch den Klimawandel verändern sich hier auch in verschiedenen Bereichen die Parameter. Und es ist eine Riesenherausforderung, da entsprechende Anpassungsprozesse zu organisieren, gerade in Weltregionen, die ohnehin schon unter Instabilitäten, Mangel an Ressourcen und so weiter zu leiden haben und wo dann Verteilungskonflikte noch stärker werden, Zugangskonflikte zu Ressourcen stärker werden und die dann unter Umständen eben auch gewalttätig ausgetragen werden. Und davon wird Europa ja mittelbar oder unmittelbar betroffen sein. Also ich denke nicht, dass wir werden in Europa hoffentlich, wir werden auch Konflikte haben, aber die werden wir vielleicht auf andere Weise austragen können. Da haben wir den Rahmen der Europäischen Union, der doch ein großer Verhandlungsrahmen darstellt, bei der eben die Staaten und Gesellschaften Europas versuchen können, solche Fragen auch miteinander zu lösen. Und Europa hat auch die eigenen Ressourcen, also finanziellen Ressourcen, um auch in diesem Themenfeld zu Lösungen zu kommen. Ich glaube, das ist vielleicht das geringere Problem, obwohl es auch ein großes Problem natürlich ist. Aber Europa kann sich ja nicht vom Rest der Welt abschneiden, sondern was im Rest der Welt passiert, wird immer auch Auswirkungen auf Europa haben. Und wir sind ja quasi mit den Konfliktregionen in anderen Teilen der Welt eng verkoppelt. Also einmal durch unser Einwirken dort. Also wir sind ja auch nicht unschuldig an sozusagen bestimmten Ressourcen, Verbrauch und auch am Klimawandel tragen wir also die Hauptverantwortung im Norden, also im globalen Norden, also insbesondere USA, Europa und China. Und insofern sind wir natürlich mitverantwortlich, aber wir werden auch in Mithaftung und Mitleidenschaft gezogen, wenn eben regionale Konflikte noch eben zukünftig stärker werden. Also sei es durch Fluchtbewegungen, sei es durch humanitäre Katastrophen, durch insgesamt Einschränkungen, was Handelsbeziehungen etc. pp. Angeht, ja. Also insofern, auch das ist ein Riesenfeld, um das sich die Europäische Union sowohl nach innen als auch nach außen Gedanken machen muss.
Das wird spannend bleiben und natürlich sind wir alle auch gespannt auf die Beiträge der Friedensforschung, die zumindest die Wege hin zu Frieden klarer machen, die sicherlich auch praktische Ansätze.
Ja, es tut mir auch leid, dass ich jetzt gerade mit Blick auf den aktuellen Krieg wenig Hoffnung aktuell verbreiten konnte, aber ich glaube, man muss eben versuchen, doch den Gegebenheiten hier ins Auge zu blicken. Und da komme ich im Moment zu keiner anderen Einschätzung.
Es ist auch völlig in Ordnung. Das war nicht das Ziel, Sie einzuladen, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, das ist ja alles bald vorbei. Es wird ja auch tatsächlich so einfach nicht sein. Wir haben alle gemeinsam hier nochmal festgestellt, es gibt leider keine einfachen Lösungen, die wir uns zugegebenermaßen manchmal alle wünschen würden. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass Sie uns nochmal aufgezeigt haben, wie komplex die Suche nach Frieden und das Herstellen von Frieden und auch das Wahren von Frieden tatsächlich ist auf der Welt. Und da leisten Sie mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Professur und auch Ihrer Stiftung für Friedensforschung einen wesentlichen Beitrag, um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Dankeschön.
Ja, danke auch nochmal herzlich für die Einladung.
Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer einen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Glück? Ich stelle sie mir fast jeden Tag. Vielleicht finden manche Kinder und Jugendliche Antworten im neuen Schulfach Glück, das an über 200 Schulen in Deutschland bereits unterrichtet wird. Ein Instrument, mit dem dort gearbeitet wird, ist der Basar der Schwächen. Jede Schülerin, jeder Schüler schreibt eine Schwäche auf und die anderen Schülerinnen und Schüler sind dann damit betraut, zu erklären, warum diese Schwäche keine ist oder vielleicht sogar in eine Stärke verwandelt werden kann. Ja, wenn das ein Schritt zum Glück ist, ist ja vielleicht das Glück nicht mehr weit. Und das war's für die heutige Folge In guter Gesellschaft mit Professor Dr. Ulrich Schneckener. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt In guter Gesellschaft mit einem spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis bald.